Endlich kann ich wieder einmal den Gemoll herausholen.
Müsste man tiefer drinstecken, um das beurteilen zu können?
Die wollten mir einen rettlichen Hintern treiben, in Wahrheit.
Da stelle ich mich da gar nicht hin.
Pitschen gehen.
Knapper kann man es, glaube ich, nicht formulieren. Okay, haben's. Aber verklausuliert formuliert.
So gesehen waren das Rückmeldungen, über die ich mich wirklich sehr gefreut habe.
Und beide haben geschrieben.
Genau. Es gibt da noch andere.
Schön gezirkelt. Bell am Tisch.
Servus Thomas. Und ein herzliches Servus, liebe Zuhörende Person, bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Thomas Maurer, weltbekannter Kabarettist, und ich, wir probieren da jede Woche Ihnen mit ein bisschen Riss Nachrichten näher zu bringen. Du schaust so erstaunt, mein Lieber. Du kennst etwa das Wort des Jahres nicht, Riss.
Welches Wort kenne ich nicht? Ich habe dich gerade leise gedreht beim Versuch, dich laut zu drehen.
Das Wort Riss.
Riss.
Das ist das Wort des Jahres.
Das Jugendwort des Jahres, ja. Eigentlich für Menschen meiner Generation leicht zu merken, oder zumindest in Wien sozialisierte, weil ein Riss haben, scheint ziemlich genau das zu meinen.
Ja, kann ich bestätigen, habe ich auch einmal gehabt.
Ah ja.
Ja.
Und dumm glücklich verheiratet übrigens. Mittlerweile.
Hat sich nur dadurch ergeben, behaupte ich nach wie vor.
Okay.
Für all jene, die sich nicht so wie wir mit jedem Schwachsinn der vergangenen Woche beschäftigt haben, dieses Wort stammt übrigens von Charisma ab und bedeutet, Menschen verführen zu können, verbal. Und irgendwie fällt mir an der Stelle ein, dass mein Papa mal ein Auto gehabt hat, das ein Mitsubishi Charisma war, und das hat er dann später gegen einen Mitsubishi Galant getauscht, und irgendwie erscheint mir das alles nicht so logisch, wie Mitsubishi ist mit Charisma und Galant.
Ja,
aber ich bin das falsch abgebogen.
Könnte man vielleicht zu einem Hybridfahrzeug zusammenschweißen, aber ob das dann wirklich charismatisch und charmant wirkt, wenn man in dem kommt, das überlasse ich den Automobilbastlern unter den zuhörenden Personen.
Ja, wir haben ja für unsere zuhörenden Personen noch einiges nachzubesprechen aus den letzten Podcasts, bevor wir tatsächlich in unsere Nachrichtenthematiken reindriften können, denn wir haben einige fantastische Leserzuschriften bekommen, und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dir die eine Mail schon weitergeleitet habe, aber nachdem es dann trotzdem ein sehr eingeschränkter Kreis gewesen wäre, die es wahrgenommen hätte, lese ich jetzt noch einmal vor. Ihr habt auch die Erlaubnis von der Person, die mir geschrieben hat. Lieber Maurer, lieber Chick. Die Griechisch-Matura habe ich schon vor Jahrzehnten im Gymnasium in Kirchberg am Wechsel ohne Napoleon-Vergiftung überstanden. Ich finde, das war schon ein sehr, sehr guter Hinweis.
Schön gezirkelt. Auch wirklich nur für Menschen verständlich, die letzte Episode aufmerksam gehört haben. Und deswegen erklären wir es an dieser Stelle nicht, um einen Anreiz zu schaffen.
Ja, ich glaube, es war sogar die vorletzte Episode.
Ach, vorletzte,
so irgendwas mit Team Dreispitz und Schreierei mit Sobotka ist okay. Der Episodentitel, falls Sie reinscrollen wollen. Weiter im Text. Endlich kann ich wieder einmal den Gemoll herausholen, das dicke Schullexikon für Griechisch, das wahrscheinlich auch Robert Menasse daheim stehen hat. Da steht auf Seite 663 unter Raphanido, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ich glaube, es ist ein O-O, die O.
O-O, ja. Raphanido. Poetisch einen Rettich in den Hintern treiben. Wirklich poetisch, liebe Grüße aus Linz, Johannes.
Ja. Was wir jetzt nach wie vor nicht wissen, ist, ob das jetzt sozusagen im übertragenen Sinne zu verstehen ist wie das englische Pain in the Ass, oder ob es tatsächlich eine erotische Zuwendung beschreibt. Oder eine Strafe, man weiß es nicht. Ja?
Nein, ich glaube, es ist die mittlere Variante, die du gewählt hast, die erotische Zuwendung. Ich bin die Woche nämlich tatsächlich mit dem Theaterregisseur Bernd Liebold-Mosser irgendwie zum Sprechen gekommen, und das Gespräch war lang und lustig, und irgendwann habe ich ihm dann auch von dem E-Mail erzählt, und er, der sich ja doch tatsächlich auch mit dem antiken griechischen Theater sehr viel auseinandergesetzt hat und fantastisch belesener Mann ist, hat dann gesagt, ja, die alten Griechen, die lebten schon sehr saftig.
Ja, knapper kann man es, glaube ich, nicht formulieren.
Ja, wenn wir schon bei der Bußestunde sind, dann noch ein Kommentar von Spotify. Und du hast ja schon eigentlich gemerkt in der letzten Episode, ich war am Holzweg. Und ein User schrieb uns da, kleiner Hinweis, Ibiza war 2017, das Video wurde aber erst 2019 publik und türkisblau wurde im Dezember 2017 angelobt. Ich habe fälschlich behauptet, das war türkisgrün. Du hast eh schon mal dagegen halten wollen. Ich habe einfach stur und starr behauptet, ja, das ist so. Und ihr habt vielleicht nicht die Argumente, aber die Argumentationskunst in dem Moment auf meiner Seite gehabt.
Ja, also du hattest die natürliche Autorität eines Mitglieds der Chefredaktion der Kleinen Zeitung und ich habe mir gedacht, einfach, da stelle ich mich da gar nicht hin.
Ja, danke jedenfalls unseren beiden Zuhörern, waren in dem Fall Männer, deswegen muss es nicht künstlich gendern, für diese Zuschriften. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin heute in der Früh an einem Bryan Adams Plakat vorbeigefahren und da habe ich mich wieder entsonnen, als ich mal einen richtigen Shitstorm ausgelöst habe, als dieses Wort noch nicht digital, sondern analog praktiziert wurde. Da gab es ganz viele Leserbriefe, weil ich mal über eine Bryan Adams Konzert geschrieben habe mit dem Titel Proletenrock für alle. Da hat mir eine ganze Saunarunde geschrieben, inklusive, ja, sehr ungustiös. Also die wollten mir alle an Rettich in den Hintern treiben, in Wahrheit.
Okay, haben's, aber verklausuliert formuliert. Oder du hast damals dein Altgriechisch-Vokabular noch nicht dahingehend optimiert.
Ja, so gesehen waren das Rückmeldungen, über die mich wirklich sehr gefreut habe.
Ja, man muss sagen, wir haben ausgezeichnete Zuhörer, offensichtlich.
Ja, und diesen Zuhörern sei es auch gedankt, dass ich mir jetzt noch bei Robert Menasse... Ja, und bei Robert Menasse muss ich mich auch entschuldigen. Ihr habt da irgendwie seine Griechischkenntnisse, Altgriechischkenntnisse in Abrede gestellt. Kommt nicht wieder vor in näherer Zukunft. Es ist auch so ein Thema, über das wir schon gesprochen hatten, der Paragraph 278 und fortfolgende des Strafgesetzbuchs. Da geht es um die kriminelle Vereinigung, in der Folge um die kriminelle Organisation und dann noch ein Literer weiter um die terroristische Vereinigung bzw. terroristische Organisation. Und du hast mir ja mal die Frage gestellt, du hast gesagt, lieber Thomas, wir müssen das jetzt einmal hinterfragen, fehlt da nicht auch die ÖVP drunter? Ich habe gesagt, ja, das müssen wir prüfen. Jetzt gab es tatsächlich nur einen zweiten Anlass, wo man das Ganze prüfen soll. Denn die Kleberkleber der letzten Generation wurden jetzt einmal angezeigt, wurden es wahrscheinlich eh schon mehrfach, aber jetzt ermittelt tatsächlich auch die Staatsanwaltschaft. Oder sagen wir mal so, sie hat Ermittlungen angekündigt bzw. eingeleitet nach 278. Das ist die kriminelle Vereinigung.
Ja.
Und deswegen habe ich mich einerseits mal im Linde Verlag schlau gemacht. Der hat eine gute kommentierte Ausgabe der SDGB. Habe mit Christoph Bezemek gesprochen. Das ist der langjährige Dekan für Rechtswissenschaften an der Uni Graz. Und dann habe ich auch noch mit Ingeborg Zerbes von der Uni Wien gesprochen, eine famose Strafrechtlerin, weil es mir einfach wirklich interessiert hat. Denn dieser Paragraph ist ja jetzt nicht so gängiges Recht wie Untreue, ja. Mord, Delikte gegen Leib und Leben, was man also alle Tage mal erlebt in Österreich. Und die Wesenskriterien dieser kriminellen Vereinigung sind tatsächlich, wir haben es zwar jetzt nicht fallbezogen besprochen, sondern in general besprochen, aber man kann es dann eben auch auf ÖVP bzw. Klima subsumieren. Es fallen weder die einen noch die anderen darunter.
Okay, aber du hast es, gehen wir es ein bisschen genauer durch. Warum fällt wer nicht drunter?
Genau, also grundsätzlich Kriterien, die drinnen sind. Auf längere Zeit angelegt, kann man beiden unterstellen, sind es beide dabei. Unternehmensähnliche Verbindungen einer größeren Zahl von Personen. Na, wird schon ein bisschen komplexer.
Aber neigt sich die Waagschale eher der ÖVP zu als den Klimaklebern, sage ich mal. In diesem Punkt.
Genau. Es gibt da noch anderen Kriterienkatalog, der da reinfallen würde, zum Beispiel hierarchische Struktur. Da sind beide nicht so wirklich on top, weil weder Karl Nehammer noch Anja Windel geben so wirklich von top down die Struktur bzw. die
Realverfassung der österreichischen Volkspartei anerkennt, dann ist es richtig, dass man nicht von einer zentralhierarchischen Struktur sprechen kann. Ja,
ja, und falls jetzt irgendwer sagt,
Heimlichkeit muss auch, glaube ich, auch gegeben sein, oder?
Ja, genau. Und nachdem er jetzt sehr offenkundig ist, ich meine, die anderen kleben sich auf die Straße, die anderen lassen sich der Straße entlang plakatieren oder auf Rollingboards knallen, ist das nicht so wirklich der Fall. Übrigens, bevor jetzt irgendwer sagt, haha, die machen sich über die Struktur der ÖVP lustig, ich darf jetzt tatsächlich Karl Nehammer zitieren, mit dem bin ich da bei einem Pressegespräch gesessen, anlässlich der Kärntner Landtagswahl. Und da habe ich gefragt, ja, und welche Prozentgröße geben Sie jetzt der Kärntner Partei sozusagen mal mit, das müssen Sie erreichen. Da hat er mir angeschaut, hat gesagt, Herr Cheek, also du kannst ihn besser nachmachen, deswegen probiere ich es jetzt gar nicht, weil dann steht er daran scheitern. Er hat gesagt, Herr Cheek, was glauben Sie denn tatsächlich, wie die ÖVP funktioniert, dass von Wien einer kommen kann und den Kärntnern sagen kann, wie viel sie machen sollen und was sie machen sollen?
Ja, da ist also zumindest eine gewisse Nüchternheit dem Bundeskanzler zu attestieren. Und auf Gewinn muss es auch ausgelegt sein, oder? Auf finanziellen Gewinn, die kriminelle Vereinigung.
gibt es unterschiedliche Kriterien, worauf es abgelegt sein kann. Es geht einerseits um Gewinn, sexuelle Ausbeutung, sind dann noch Spezialdelikte drinnen, wie Handel mit radioaktivem Kernmaterial beziehungsweise radioaktiven Stoffen, gefährliche Abfälle,
fallen beide nicht drunter. Ja. Ja, Gewinn genau. Kann man, und könnte man eher, also bei der, auf der Parteiseite sagen, naja, aber wir begnügen uns damit, also das, also ja, von dem her wäre davon auszugehen, dass die Ermittlungen nach diesen Paragraphen eher in einer Sackgasse, in einem Holzweg enden.
Ja, vor allem bezogen auf die Klimakleber jetzt bezogen, die betonieren sich derzeit zwar an Straßen fest und verursachen somit auch Schaden an Infrastruktur. Je nachdem, wie groß der Schaden ist, kann man dann auch eine Wertqualifikation reinrechnen. Allerdings ist dieser Schaden eher ein mitkonsumierter Schaden, Kollateralschaden. Und es ist nicht das vorrangige Ziel der Klimakleber, den Schaden anzurichten, sondern sie wollen eben als Aufmerksamkeit auf dieses Thema richten. Und das hat, ich zitiere jetzt BCMEC, eben auch noch ein verfassungsrechtlich verankertes Recht, sprich Klimaschutz. Deswegen geht sich das alles nicht so aus mit der kriminellen Vereinigung.
Das heißt, wenn eine Gruppe sich zusammentun würde und regelmäßig mit Straßenmaschinen Straßen aufreißen würde, mit der Absicht, dann den Leuten im Stau Würsteln und Heißgetränke zu verkaufen und so einen Gewinn zu erwirtschaften, dann könnte man sehr weit gefasst die kriminelle Vereinigung ins Spiel bringen, aber mit den Klimaklebern in der Form nicht.
Ja, das würde
ich hoffe, es irgendwie nicht Jungunternehmer auf einen Gedanken gebracht.
Ja, es wäre interessant, du kannst einmal zur Wirtschaftskammer pitchen gehen, es gibt ja immer so Gründertage. Jedenfalls auch noch ein wichtiger Ratschlag von Christoph Betzmeck, den er mitgegeben hat, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Selbstjustiz und Rechtsstaat sind keine guten Freunde, sagte er. Derartige Versammlungen sind behördlich aufzulösen, etwa wenn das Leben und die Gesundheit Dritter gefährdet sind und die Verkehrsbehinderung zum Problem wird. Das ist alles klar. Allerdings einfach die Leute selber von der Straße zu kratzen, zu stemmen oder zu flexen, whatever, das ist ebenfalls keine Möglichkeit und auch kein geeignetes und approbates Mittel.
Ja, ein bisschen schade, dass man es dazu sagen muss, aber gut, dass wir es gesagt haben.
Ja, jedenfalls, wie es da weitergeht um die sogenannte Klimaschakira Anja Windel. Hast du mit dem Begriff Klimaschakira eigentlich jemals was anfangen können?
Ich halte ihn für eine Ausgeburt des Treibhausklimas, das in manchen Redaktionen offenbar herrscht. Also da hat der Treibhauseffekt gleich eine ganz andere Bedeutung. Also sie hat eine blonde
Mähne. Sie hat Haare am Kopf,
sie hat Haare, ja. Sie hat einen Haufen, ein Schiebe Haar am Schädel. Ja. Das muss reichen.
Ja, also ich stoße mir auch dran. Stoße mir übrigens auf an dem Begriff Beschuldigte im österreichischen Strafrecht, weil einfach schon so viel Schuld darin mitschwingt und tatsächlich sind die armen Leute oder die Leute, Adjektiv bitte wieder streichen, sind die Leute einfach nur tatsächlich von jemandem angezeigt worden. Vielleicht wird auch gegen sie ermittelt, allerdings bereits ab dem Zeitpunkt, wo du angeleitet bist und die Staatsanwaltschaft dir eine Aktenkennzahl zugewiesen hast, bist du beschuldigt.
Ja, stimmt, das ist eigentlich, wie wodurch könnte man es semantisch ersetzen, was wäre schöner? Der Angezeigte funktioniert ja. Da. Ist auch nicht besser.
Ich meine, ex post ist man dann oft nur der Angepatzte.
Auch das, Person of Interest ist es, glaube ich, im Englischen.
Ja, das ist sehr schön, sehr schön.
Ja.
Person of Interest.
Ja. Und aber interessante Person ist. Man müsste ein bisschen nachdenken. Also wenn man schon sozusagen der juristischen Literatur einen Umsatzimpuls verleihen möchte, indem man zum Beispiel alle Gesetzesbücher und Kommentare neu auflegen müsste, wenn auf unsere Anregung der Beschuldigte durch ein anderes Wort ersetzt wird, dann oder die Beschuldigte, dann müssen wir sich dieses Wort vorher gut überlegen. Es sollte klangschön und neutral sein, weil stimmt, die Vorverurteilung schwingt da immer ein bisschen mit. Ja. Ich glaube, ich habe es in diesem Podcast irgendwann schon mal zitiert, aber es gibt im Schweig vom Jaroslav Haschek eine großartige Passage, wo der Schweig eine seiner endlosen Anekdoten über irgendjemanden erzählt. Und jedenfalls wird da jemand mit einem Messer zu Tode gebracht und über seinen Sohn heißt es dann, ja, da geht der Sohn von diesem Erstochenen, das wird gewiss auch ein feiner Lump sein.
Ja, wir fragen mal Alma Sadic nach, ob sie vielleicht da irgendwie was machen könnte. Es wäre schon eine neue Qualifikation angebracht. Der Linie Verlag, herzlichen Dank für die kommentierte Ausgabe des StGB. Soll ja auch ein bisschen Geld verdienen.
Ja, also wenn wir könnten das vielleicht, also wir, nachdem wir ja ausgezeichnete Hörer haben, könnten wir ja um Vorschläge an dieser Stelle bitten, durch welches möglichst schlanke und neutrale Vokabel soll der Begriff Beschuldigte ersetzt und somit eine Konjunkturbelebung im juristischen Buchhandel stattfinden.
Ja, und nach Möglichkeit fassen Sie es auch bitte genderneutral, damit wir nicht wieder diese Debatte haben, wie bei dem einen hochkomplexen Gesetz zur Gründung einer Kleingesellschaft, das jetzt in weiblicher Form tatsächlich kommt. Und das eh allen Leuten viel zu komplex war zu lesen und sie haben sich einfach nur einmal über die rein weibliche Form eines Gesetzes alterieren können. Also machen Sie uns auch diesen Gefallen und sparen Sie uns diese neuerliche Debatte.
Gut, wieder was erledigt.
Oh my goodness.
Es ist Mitte Dezember und da macht der Verein für Konsumenteninformation natürlich auch etwas ganz Wichtiges. Er ist in Wien auf die Straße und in die Supermärkte gegangen und hat Maronis getestet und es, ja, irgendwie erwartbare, aber dann doch irgendwie doch grausige und bis zu einem gewissen Grad schockierende Ergebnis. Jede zweite Maroni ist ungenießbar. Das ist das Ergebnis von 27 Proben, die in Wien genommen wurden. Es ist übrigens egal, ob die Früchte verpackt oder als lose Ware angeboten wurden. Lediglich am Stand verkaufte Produkte schnitten etwas besser ab.
Also die man im Supermarkt zur Selbstzubereitung kauft, die sind auch grauslich.
Interessant. Ja, jede zweite ungenießbar.
Pui, Teufel. Ja, weil bei den am Maroni-Standl gekauften denkt man sich oft noch, naja, die waren vielleicht zu lang am Ofen oder sowas und man haut sie halt weg. Aber ungenießbar heißt gesundheitsgefährdend oder heißt nur schmeckt noch nichts oder
wie? Na, einfach nur schier. Also zwischen ungenießbar und gesundheitsgefährdend ist ja dann doch noch eine faktische Abstufung drin.
Ja, ja.
Sie sind einfach nur schier, braun, wurmstichig.
Ja, sowas. Ja. Ja, das sind die meisten. Das hätte ich dem Verein für Konsumenteninformation auch aus meiner Lebenspraxis sagen können.
Eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Österreichische Medien haben ja viele Probleme. Unter anderem ist meines Erachtens nach eines, dass man zu wenig Frauen in sichtbaren Spitzenpositionen hat. Zum Glück gibt es da in der Bundesregierung zwei Ausnahmen von Frauen, die sich immer wieder relativ prominent zu Wort melden. Einerseits in der grünen Regierungspartei Leonore Gewessler und in der türkisen Regierungspartei die Frau Verfassungsministerin Caroline Edtstadler. Und die beiden waren in der vergangenen Woche relativ oft auf gemeinsamen Bildern zu sehen und ich glaube, die Fotoredakteure hatten da immer großen Spaß daran, irgendwie auszuwählen, wie Gewessler einigermaßen konsterniert nach links biegt, die Edtstadler entnervt die Augen nach oben dreht. Also das war das häufigst verwendete Foto aus einer Pressekonferenz. Es geht nämlich darum, dass sich die ÖVP und die Grünen einfach nicht auf einen Klimaplan einigen können. Gewessler hat deswegen bereits im Oktober einen Entwurf des nationalen Energie- und Klimaplans nach Brüssel geschickt. Da geht es eben darum, dass Klima- und Energieziele darin dargestellt werden. Am Freitag vergangene Woche zog Edtstadler diesen Entwurf plötzlich einseitig zurück. Die Begründung, er entspreche nicht der österreichischen Position. Das ist übrigens ein 250 Seiten dickes Dokument mit Handlungsvorschlägen, Maßnahmen, wie alle CO2-relevanten Bereiche, etwa Wirtschaft, Industrie oder Landwirtschaft, künftig gehandhabt und bespielt werden sollen, damit es da einfach ja Österreich auch seinen Beitrag zur Klimapolitik leisten kann. Wenn dem übrigens nicht nachgekommen wird, drohen relativ hohe Strafzahlungen.
Ja, ja, das hat viele interessante Aspekte, finde ich. Also zum einen könnte man ganz grundsätzlich mal wieder kurz oder einmal kurz darüber reden, was genau macht eine Verfassungsministerin? Wer sind? Ich kann mich erinnern, dass ich doch durch ein halbes Jahrhundert meines Lebens, glaube ich, gekommen bin, ohne dass ein eigenes Verfassungsministerium im Lande existiert hätte. Aber gut.
Naja, ich kann es das strukturell erklären probieren. Es gibt im Bundeskanzleramt ja tatsächlich einen Verfassungsdienst,
ja,
der sich darum kümmert, dass Verordnungen, Gesetze, die in unterschiedlichen Ministerien ausarbeitet werden,
den hat es immer schon gegeben, ja.
Genau, immer, irgendwie innerhalb der Bahnen des Rechts verlaufen. Und als dann Sebastian Ja, und als dann Sebastian Kurz dann ins Amt des Bundeskanzlers gekommen ist, hatte sich eben Josef Moser, einstigen Rechnungshofpräsidenten, in die Ministerriege geholt und der hat dann schon mal das Thema Justizministerium übernommen. Dann haben sie es aber auch ein bisschen aufgeladen, haben gesagt Verfassung, Reformen, Deregulierung, also all das, was irgendwie so catchy Wörter sind für Menschen, die jetzt ein bisschen, ja, Affinität fürs BVG haben, sagen wir mal, sehr vorsichtig. Und das ist dann irgendwie einfach übergeblieben, weil es war halt fancy und nach, wie wir da in Gläserzuschrift wissen, 2 Jahren war halt blau-türkis schon vorbei oder türkis-blau und man wollte diesen Spin einfach noch nicht aufgeben, weil einfach so schön war. Verfassung, Reform, Deregulierung. Und das ist der ganze Grund, warum es übergeblieben ist. Und vielleicht ist es auch inhaltlich relativ gut, dass du da eine ehemalige Richterin, formal gebildete, wirklich hochgebildete Juristin hast, wie Caroline Edtstadler, und man das nicht nebenbei laufen lässt.
Naja, also ich meine, sie ist ja an sich, sie ist, glaube ich, bei der WSTKA immer noch freigestellt. Ich glaube, da wird auch allgemeiner Jubel herrschen, sollte sie dorthin zurückkehren.
Sagen wir mal so, ihre Planstelle ist dort.
Ja, aber also in Wirklichkeit, dass man es zum Ministerium erhoben hat, ist, weil es einfach mehr hermacht, als ein Ministerium ist.
Ja.
Ja. Und vielleicht ist so auch das Eingreifen der Frau Edtstadler zu erklären, weil man hörte von ihr verhältnismäßig viel dafür, dass sie eigentlich fürs Tagesgeschäft gar nicht zuständig ist. Und ich glaube, man liegt nicht ganz falsch, wenn man sagt, dass viele in der ÖVP vielleicht damit rechnen, dass Karl Nehammer die nächste Wahl nicht als Parteichef überstehen wird und eventuell Interessierte gut daran tun, gelegentlich die Öffentlichkeit auf ihre Existenz aufmerksam zu machen. Wobei die anderen wieder sagen, die wahrscheinlichste Lösung wäre der derzeitige Finanzminister, der so angenehm unauffällig ist, dass die meisten seinen Namen gar nicht wissen. Und vielleicht ist so jemand als Gegenmodell zum Sebastian Kurz auch eine Option. Aber ich glaube, es war also dieses demonstrative Zurückziehen dieses Klimaplans hat ein bisschen einen PR-Hintergrund. Ich nehme aber auch an, dass das Abschicken des Plans auch den Hintergrund hatte, dass die Frau Gewessler den Eindruck hatte, naja, die Türkisen wollen mit Deppert sterben lassen bis zum Ende der Legislaturperiode und eher dafür sorgen, dass da nichts mehr zustande kommt, wo man sagen kann, das haben wir Grüne gemacht, und hat das einmal weggeschickt, was ja auch nur in die Begutachtung gekommen wäre. Also der endgültige Text wäre ja sowieso nochmal irgendwie, glaube ich, im Mai, Juni abzugeben gewesen. Mhm. Und was dann, also wer jetzt genau recht hat, da müsste man, glaube ich, tiefer drinstecken, um das wirklich beurteilen zu können. Interessant ist, dass sogar dann, dass der doch ja eher sich gesellschaftsliberal verstehende Standard das Ganze mit, wie hat er gesagt, zanken, also die Ministerinnen zanken, was man bei einer Diskussion zwischen 2 Ministern, glaube ich, nicht als Vokabel gewählt hätte. Ne? Immerhin haben sie nicht, also keifen war nicht. Also ich glaube, bei Männern, eigentlich ist der Konflikt als solcher das, was man im Englischen wieder unter Männern einen Pissing Contest nennt oder in naturbelassenen Wiener Gasthäusern Bell am Tisch, kann man natürlich jetzt dem Standard nicht abverlangen, dass er das so auf der Innenpolitikseite schreibt.
Ich bringe jetzt eine Fußnote an zum Thema. Die Frau Edtstadler hätte ab und zu den Weg in die Öffentlichkeit gesucht. Als darüber debattiert wurde, ob TikTok auf Diensthandys stattfinden dürfe oder nicht, und die Frau Edtstadler ist ja begeisterte TikTokerin, falls man das Wort so verwendet, sagte sie, beziehungsweise hat sie gar nicht gesagt, sondern sie einfach weitergemacht, denn es sei ihr Privathandy.
Ja, in dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass der Falter diese Woche mit dem Cover aufmacht, TikTok verbieten.
Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Absurde Preise und Warteschlangen haben die Luxusmarken den Bogen überspannt. Das schreibt ausgerechnet die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung. Und sie berichtet darüber, dass Luxusmarken jetzt ordentlich einen Einbruch in ihren Börsewert hatten. Gleichzeitig die Leute, ein Beratungsunternehmen, hat dann ein bisschen rausgesucht und hat dann gesehen, naja, der Börsenwert mag vielleicht eingebrochen sein. Die Top 100 Marken setzten allerdings im vergangenen Jahr 347 Milliarden Euro um und das ist noch immer ein Fünftel mehr als vor einem Jahr. Grund dafür in der Corona-Pandemie, das hat uns zwar einiges gelehrt, manchen allerdings noch weniger, zum Beispiel, dass Luxuswaren einfach wunderbar sind, weil man sich irgendwie was gönnen möchte. Zitat von Karin Szegedi von Deloitte: Am Ende gewinnt Luxus immer. Klar gibt es Zyklen und Trends, manchmal muss sich eine Marke neu finden. Luxus heißt aber, sich zu verwöhnen, und dieses Bedürfnis ist zeitlos.
Ja, also ich würde mir, wenn ich mich verwöhnen möchte, jetzt kein Hermes-Halstuch online bestellen, aber vielleicht funktioniert. Vielleicht war auch der Vorteil, dass wenn du es in der Pandemie, wenn du dann Gucci-Schuhe bestellst, die werden nicht dreckig, weißt du ja nicht, was vergessen, behalten länger ihren Wert. Aber es ist tatsächlich, dieses Luxussegment ist mir schon lange ein interessantes Phänomen. Und vor allem sind ja die Preise jetzt vollkommen abgekoppelt von irgendwelchen Faktoren wie Energiekosten oder Inflation oder sonst was, ja, noch vollkommen irrsinnifiziert worden im letzten Jahrzehnt oder so. Ich kann mich erinnern, ich habe mit dem Kollegen Schäuber mal im Theater der Jugend en suite gespielt, und immer wenn Freunde da waren, sind wir in ein nahegelegenes Gasthaus meistens gegangen, und da sind wir immer am Prada Flagship Store vorbeigekommen. Und zu diesem Zeitpunkt war da ein wirklich bemerkenswert hässliches Kleid in der Auslage. Und wir haben immer Preise aus Lachen gespielt. Also immer jeder, der es noch nicht gesehen gehabt hat, einer hat sich vor das Preisschüttel gestellt und der andere gefragt, so, schätz, was kostet es? Und, also wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her. Aber die Allermutigsten haben dann so gesagt, naja, 10.000 Schilling oder 15.000 Schilling, was wirklich schon sehr viel Geld war, sehr, sehr viel Geld war für ein Kleid. Und dann ist dann der andere beiseite gestanden, und die meisten haben dann gesagt, 66.000 Schilling. Und es war immer sehr gute Stimmung, bereits bevor wir Alkohol getrunken hatten. Und an und für sich funktioniert das grundsätzlich sehr gut. Das Allerbemerkenswerteste finde ich aber, dass man weiß ja auch, dass die wirklich Reichen, für die es vermeintlich gemacht sind, machen ein paar Prozent vom Umsatz ja nur aus. Sondern der Rest sind Leute, die, ja, sich, weiß ich nicht, wahrscheinlich eine ähnliche Motivation, warum sich diese ganzen Zeitschriften mit den Herzögen und Königinnen und Prinzessinnen verkaufen. Man will da ein bisschen dazukehren und rennt dann halt mit einem vollkommen überteuerten, ganz normalen T-Shirt um und um, auf dem dann groß ein Markenname steht. Und man wird ja nicht dafür bezahlt, dass man Werbung macht, sondern die Menschen machen das freiwillig. Deswegen kann man es ihnen auch schlecht verbieten, man kann sie beschmunzeln.
Ja, oder ich glaube, man kann ihnen
beschmunzeln ist die schärfste Waffe im Sanktionsbesteck, das es diesbezüglich gibt.
Oder man kann es wie wir machen und diesen Podcast ab und zu von Satire und Nachricht rein in Richtung Service kippen. Denn, da möchte ich Sie auf eine Geschichte mit meiner Kollegin Bettina Auer aufmerksam machen. Die schreibt darüber, dass aktuell beim Dorotheum 320 Luxusartikel versteigert werden. Es handelt sich um sogenannte Pre-Loved-Stücke. Das ist das neue Secondhand übrigens, Pre-Loved. Mhm. Aber auch wieder was gelernt. Ich hänge Ihnen den Link rein. Es gibt da Taschen, Birkin-Bags und was der Kuckuck was nicht noch als... Falls es Sie interessiert, Sie brauchen sich nicht zu schämen, Sie können ganz einfach in die Shownotes reingehen und reinklicken.
Ja, wir sammeln Ihre Daten nicht, versprochen. Also wir rufen dann auch nicht so an und sagen, na geh bitte, war das notwendig? Die Klatsch, die haben es gebraucht, machen wir nicht.
Sie können uns aber auch Bilder schicken, falls Sie einfach stolz sind drauf.
Okay.
Ach, auch das noch.
Österreich hat ja Deutschland manches Mal was voraus, zum Beispiel in der Frage, wie geht man mit einer durchaus prononzierten rechten Partei um. In unserem Fall ist es die FPÖ. Man diskutiert diese Frage schon länger. Ich behaupte nicht, dass man eine solide und ernstzunehmende oder gut funktionierende Antwort darauf hat. In Deutschland wird es jetzt allerdings noch einmal ein bisschen anders gespielt, das Thema, und zwar auf der Frage basierend, wie geht man mit der AfD um? Anlassfall ist der Herr Theo Müller. Den kennen Sie vielleicht aus dem Kühlregal. Dort ist er für Müllermilch und einige anderen Milchprodukte verantwortlich. Und der hat sich mit Alice Weidel, der Co-Chefin der AfD, getroffen. Spendet hat er der AfD nichts, aber er hat sich zumindest mal offen dazu bekannt, dass er sich für deren Ideen interessiert. Und jetzt hat die Innenministerin Nancy Faeser was ganz, ganz Interessantes gemacht. Sie forderte nun Unternehmen auf, sich von der AfD zu distanzieren. Ist doch ein bisschen eine Haltungseinforderung, die also für liberal denkende Menschen doch relativ hart daherkommt.
Ja, ich meine, man kann mit einer gewissen Erleichterung darauf verweisen, dass sie jetzt keine Instrumente zur Verfügung hat, das irgendwie anzuordnen. Es ist schon in dem Fall vielleicht einfach der einmal mehr missglückte Versuch, irgendwie sich mit was anderem in die Schlagzeilen zu bringen, weil ich verfolge die deutsche Politik nicht so aufmerksam wie die österreichische, aber dass die Frau Faeser als Innenministerin metaphorisch gesprochen an jeder Hand 5 Daumen hat, ist mir auch auf dieser Seite der Grenze aufgefallen.
Es ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass sie als Spitzenkandidatin der SPD ziemlich auf die Pappen gefallen ist, wie
auch
man das so dezent sagen kann.
Das, falls sie die Idee hatte, dass ihr das ein neues und zwar günstigeres Image verschaffen wird, kann man den Versuch, glaube ich, als in den Startlöchern gescheitert betrachten. Der Herr Müller, ich habe da irgendwann einmal eine Doku über Müllermilch gesehen und wenn ich mich an die richtig erinnere, gibt es ein paar ganz gute Gründe, zu Alternativprodukten zur Müllermilch zu greifen, aber das ist natürlich in hohem Maße albern, beziehungsweise kann ich das als Privater, als Konsument kann ich das entscheiden, ich will das nicht oder ich kann auch als meinetwegen engagierter Bürger irgendwie sagen, gewisse Konzerne will ich nicht unterstützen und das kommunizieren, dass man die nicht unterstützen soll, aber als Regierungspolitikerin geht das natürlich überhaupt nicht. Ich gehe davon aus, dass die Frau Faeser aber nicht mehr allzu viele Fehlleistungen gut hat, bevor sie vielleicht aus gesundheitlichen Gründen sich der Privatwirtschaft zuwendet.
Ja, könnte durchaus passieren. Ich bin übrigens beim Reflektieren über die AfD ein bisschen darauf gekommen. Man könnte da sehr einfach noch einen Bogen zurück zum Beginn unserer heutigen Sendung spannen, nämlich wenn man den Umweg über die FPÖ nimmt. Denn wenn ich jetzt das zweite Jugendwort des Jahres herausnehme, das ist Beige Flag, also jemand, der quasi ein wirklich uninteressanter Typ ist, keine Eigenschaften hat, nicht irgendwie heraussticht aus der Masse und eher so, ja, man würde sagen, ein unscheinbares graues Mäuschen könnte man ja
oder
vielleicht
in dem Fall dann ein beiges, ja.
Ein beiges Mäuschen, ja. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich in Österreich diese faszinierende Konstellation, der eigentlich eher beige Fleck ist und trotzdem einen vollen Riss hat. Das ist jetzt ein Rätsel, mit dem können wir sie zurücklassen. Ich glaube, an deinem Schelm in den Augen merke ich schon, du weißt, auf wen ich einspiele in der österreichischen Innenpolitik.
Da kommen aber ein paar Einfragen. Ich lege mich jetzt nicht vorheilig fest.
Ja gut, Sie haben jetzt eine ganze Woche lang Zeit, darüber nachzudenken. Wir schreiben es vielleicht auch als Umfrage rein. Wer in Österreich ist Beige Flag und hat trotzdem einen fantastischen Riss bei Wählern? Schauen Sie mal in die aktuelle Umfrage. Dort findet sich die Antwort darauf. Ich habe so viel geredet heute, ich glaube, kann jetzt gar nichts mehr sagen. Magst du noch was?
Ich glaube, ich lasse das auch lieber vom Fachpersonal erledigen.